Danke. Ja, Herr Präses, Frau Vizepräses, Herr Prorektor, wertes Kollegium und liebe Gäste. Ich bin noch etwas beklommen, nachdem ich da diese ganze Liste gehört habe, die da Frau Dr. Globig aufgeführt hat. Das ist so seltsam, wenn so ein Leben im Überblick dargestellt wird. Und es kommt mir so vor, als ob auch ein Stück Sündenregister dabei zur Sprache gekommen ist. Als Herr Professor Schulze mir im Juni vergangenen Jahres den Brief schrieb mit dem Beschluss, mir die theologische Ehrendoktorinnenwürde zu verleihen, da war das die größte Überraschung meines nicht gerade kurzen Lebens. Mir ist nie der Gedanke gekommen, dass das, was ich in meinem Dasein, ich zitiere aus dem Brief, im Einsatz für die Emanzipation und Gleichberechtigung der Frauen und speziell für Frauen im theologischen Dienst der Kirche geäußert oder getan habe, so hoch gewertet werden würde. Für mich war das irgendwie eine Selbstverständlichkeit, das zu meinem Leben dazugehört. Wenn Sie als kirchliche Hochschule heute diesen Entscheid getroffen haben, dann stelle ich fest, das hat ja auch schon eben angeklungen, dass das in früheren Zeiten, in den Anfangszeiten der kirchlichen Hochschule anders gewesen ist. Ich erinnere auch hier an von mir aus an Professor Peter Brunner, auf den ist ja Frau Dr. Globig eben schon eingegangen. Und ich kann Ihnen versichern, es wäre ihm ganz bestimmt nicht recht, dass Sie heute ausgerechnet mir und dazu mit dieser Begründung diese Ehre erweisen. Frau Dr. Globig hat ja schon hingewiesen auf die Diskussion, die in der bekennenden Kirche gewesen ist, zu der Frage, ob uns Theologinnen die Ordination zum Predigtamt und zur Sakramentsverwaltung gestattet werden könnte. Sie hat ausführlich darauf hingewiesen, wie die Einstellung von Professor Brunner da gewesen ist und dass ich der Meinung gewesen bin, dass ich nicht in den Stand der Diakonissen hineingehörte und darum eben meinte, für die Ordination für Frauen eintreten müssen. Und Professor Brunner hat ja seine Ansicht bezüglich Theologin nicht geändert. Ich denke daran, dass er noch 1959, als man erwog, für uns auch gesetzlich den Weg ins Pfarramt frei zu machen, bei einem Vortrag in Berlin seine theologischen Kollegen beschworen hat, doch ja nicht diesen Weg zu gehen und uns den Weg ins Pfarramt zu öffnen. Denn wenn wir erst Pfarrerinnen hätten, dann würden wir, oh Schreck, oh Graus, auch bald Bischöfinnen haben. Er ist davor gnädig bewahrt worden, sodass er dieses Schreckgespenst Bischöfinnen nicht mehr erleben musste. Und es wäre für ihn sicher eine ganz große Belastung, außer drei Bischöfen in seiner lutherischen Kirche auch noch so und so viele Regionalbischöfinnen erdulden zu müssen. Auf diesem Hintergrund bewerte ich Ihren Entscheid als ein positives Zeichen für uns Theologinnen, aber auch für Sie selber hier an der kirchlichen Hochschule, denn Sie beweisen ja damit, dass Sie diese Eierschalen der Anfangszeit und der Meinung auch anderer Professoren der frühen kirchlichen Hochschule längst hinter sich gelassen haben, dass sie sich damit auch von fragwürdigen sogenannten biblischen Exegesen getrennt haben, wie sie eben damals in der bekennenden Kirche, wie beim Konsistorium, aber auch in den anderen Landeskirchen üblich gewesen sind. Dann ist es inzwischen auch anders geworden. Dass es inzwischen anders geworden ist, erkenne ich sehr dankbar an. Dabei hoffe ich auch sehr, dass das, was nach der Möglichkeit des Pfarramtes für Frauen noch immer heimlich galt, zuerst kommen die Brüder, dass das nicht doch heute noch in irgendeiner Form heimlich herumspukt. Da ich fast den größten Teil der Entwicklung der Theologinnenfrage selber miterlebt habe, ist ihr Entscheid in meiner letzten Lebensphase ein Zeichen dafür, dass nach vielen Kämpfen und auch Krämpfen doch einiges sich hat bewegen lassen. Ich hoffe auch, dass es für Studentinnen, Pastorinnen und Pfarrerinnen ein Zeichen dafür ist, dass man mit Beharrlichkeit und ich würde so sagen, um unseres unverschämten Geilens willen doch noch einiges bewegen kann. Darum wird auch weiteres noch zu erregen sein, auch wenn es in unserer Kirche an dem Punkt immer etwas reichlich lange gedauert hat und vielleicht auch in Zukunft noch dauern wird. Wenn ich diese Auszeichnung annehme, mache ich das zugleich im Gedenken an zwei frühe Kölner Theologinnen, Inak Schlössel und Annemarie Rübens, die schon 1925 bei der Gründung des Verbandes evangelischer Theologinnen für das Pfarramt für Frauen eingetreten sind. Leider wollte sich damals das Gros der Theologinnen ihnen nicht anschließen. Sie traten ein für ein besonderes Frauenamt. So sind die 6 Theologinnen, die sich diesen beiden damals angeschlossen haben, eine Minderheit geblieben, die eben nicht mehr viel bewegen konnten. Diese beiden Kölnerinnen und zwei Freundinnen, die dieselben Ansichten vertraten, sind leider 1933 schon gekündigt worden, und zwar wegen ihrer kritischen Einstellung zu Hitler und zum Nationalsozialismus. Daraufhin wurden sie in unserer Kirche totgeschwiegen, sie wurden aber auch bei den Theologinnen totgeschwiegen. Sodass ich also von dem, was sie früher bewegt hat und was sie früher getan haben, nichts erfahren habe. Ihre mutigen und klugen Texte zur Theologinnenfrage habe ich leider erst bei meinen Arbeiten im Ruhestand kennengelernt. Ich muss heute an diese beiden Frauen besonders denken, weil ich meine, sie hätten erst recht die Würde verdient, die mir nun zuteil wird. Im Nachhinein ist mir bei meinen Arbeiten klar geworden, dass ich es im Grunde meinem Elternhaus verdanke, dass ich sensibilisiert gewesen bin für Diskriminierung von Frauen. Ich habe bei meinen Eltern entgegen den gesetzlichen Bestimmungen der damaligen Zeit eine partnerschaftliche Ehe erlebt. Meine Mutter war eine kluge, selbstständige, kritische Frau. Sie war leider zu früh geboren, 1879, sodass ihr großer Wunsch, weiterlernen zu können, am linken unteren Niederrhein illusorisch war. Erst 1931 wurde in Kleve die Möglichkeit geschaffen, in einem Oberlyzeum für Mädchen das Abitur abzulegen. Es ist eben schon erwähnt worden, dass meine Eltern dafür gesorgt haben, dass wir am Realgymnasium für Jungen das Abitur machen könnten. Meine Eltern hatten ganz bewusst für uns Studium und Beruf geplant und ihnen war auch klar, dass es, weil wir nur drei Töchter waren und keine Brüder hatten, dass es für uns wichtig sei, ehe wir zur Universität kämen, dass wir an den Umgang mit männlichen Wesen gewöhnt wären. Jedenfalls hat meine Mutter dann auf diese Weise ihren Traum bei uns verwirklicht gesehen. Durch diese Prägung im Elternhaus reagierte ich ganz selbstverständlich im Studium und im Beruf, wenn mir Diskriminierung von Frauen oder Theologinnen in welcher Form auch immer begegneten. Es ist sicher das Erbe meiner Mutter, dass ich in solchen Fällen dann auch kritisch reagieren musste. Anfangs war ich, als ich in den Beruf gekommen bin, bei meinen Hausbesuchen geschockt, bei den Gesprächen mit Frauen, wenn ich da Einblick in Ehen anderer Art bekommen habe oder so fragwürdige Äußerungen hörte wie die: Frauen müssen immer den untersten Weg gehen. Dagegen musste ich einfach andere Akzente setzen. Dazu kamen dann die theologischen Absonderlichkeiten unserer Kirchenmänner im Blick auf die Frauen- und Theologinnenfrage. Erst bei meinen Arbeiten im Ruhestand, als ich auch nochmal stärker über die erste Frauenbewegung gearbeitet habe und ihren evangelischen Zweig, ist mir klar geworden, dass gerade die evangelischen Frauen damals selber für eine andere Frauenrolle sich eingesetzt haben, als ich sie zu Hause bei meiner Mutter erlebt habe. Und ich denke auch, diese Frauenrolle ist auch in der evangelischen Mädchenarbeit und Frauenarbeit dann eingeimpft worden. Jedenfalls ist es mir dann einsichtiger geworden, warum nicht alle Theologinnen mit mir am selben Strick gezogen haben und warum auch unsere Kirchenmänner praktisch von einem anderen Bild geprägt waren. Ich hatte immer den Verdacht, wenn behauptet wurde, wir nehmen das, was wir hier an Rolle für Frau und auch für die Theologin vorgesehen haben, wir entnehmen es praktisch der Bibel. Mir war eigentlich immer klar, dass da auch noch andere Komponenten gewesen sind. Nach dem Krieg habe ich dann festgestellt, dass es in unserer rheinischen Kirche nicht bekannt war, was in den 40er Jahren an Diskussion um die Frauenordination gewesen ist. Im Grunde wussten dann nur diejenigen darüber Bescheid, die in irgendeiner Weise damit zu tun gehabt haben. Dazu beobachtete ich, dass Theologinnen, die nach 45 ihr Examen gemacht haben, ich denke an die, die mir begegnet sind, dass ich da bei denen kein Interesse an der Vorgeschichte feststellte. Das ist mir auch aus anderen Landeskirchen bezeugt worden. So ist es dann für mich im Ruhestand zu einem Aha-Erlebnis geworden, als ich plötzlich laufend Anfragen bekommen habe nach unserer Vorgeschichte, nach bestimmten Komplexen aus dieser Geschichte, wozu zum Beispiel eben auch die Frauenordination gehörte und oder auch zu einzelnen frühen Theologinnen. Es kamen schriftliche Anfragen, telefonische, es besuchten mich Leute, die mich befragt haben. Ich denke, das Interesse hängt damals damit zusammen, dass wir inzwischen die zweite Frauenbewegung hatten, die eben da auch ein Nachdenken an die Anfänge mit sich gebracht hat. Jedenfalls sind dadurch diese Jahre Ende der 70er Jahre dann bis heute für mich in jeder Weise sehr anregend gewesen. Ich muss heute eigentlich den vielen danken, die immer wieder mit Anfragen zu mir gekommen sind oder die mich auch zu Vorträgen herangeholt haben und mich auf diese Weise gezwungen haben, auch an diesen Sachen und Fragen weiterzuarbeiten. Ich kann denen allen nicht persönlich danken, aber ich möchte doch Einzelnen danken, die ich namentlich nennen möchte in der Reihenfolge, wie sie mir begegnet sind, weil bei denen es nämlich nicht zu einem einmaligen Anfrage gekommen ist, sondern zu einem dauernden Kontakt. Das war zunächst Dr. Hartmut Ludwig von der Theologischen Fakultät an Humburg in Berlin, mit dem es jetzt seit 25 Jahren einen ganz regen Austausch gibt zur Theologinfrage, darüber hinaus aber eben auch zur Frage der bekennenden Kirche. Er bedauert sehr, dass er heute nicht hier sein konnte, weil er selber Vorlesungstag heute hatte. Dann wurde ich eingeladen von der Frauensozietät hier an der Kirchlichen Hochschule. Da haben sich die Studentinnen befasst mit Frauen in der bekennenden Kirche, Theologinnen, aber auch Gemeindefrauen. Und sie haben darüber dann auch ein Buch erstellt unter dem Titel Frauen in dunkler Zeit. Dann begegnete ich 1984 bei der Barmen-Ausstellung Professor van Noorden. Und wir sind ins Gespräch gekommen. Und natürlich habe ich damals dann auch von meinen Überlegungen, dass die Sache mit der Frauenordination dokumentiert werden müsste, gesprochen. Und er hat mich dann sofort verpflichtet, ich sollte ihm einen Artikel schreiben. Ich war zwar erst in den Anfängen auch mit Material sammeln und allem, aber ich bin ihm sehr dankbar, dass er damals nicht locker gelassen hat, denn so kam mein erster Artikel zustande, meine Erfahrungen mit der Frauenordination in der bekennenden Kirche des Rheinlandes und in Berlin-Brandenburg. Und ich wurde auf diese Weise gezwungen, bis zu einem Termin eine Arbeit fertig zu haben. Das ist dann für alle weiteren Arbeiten gut gewesen. Und auch da ist der Kontakt bis heute geblieben. Danke. Und dann kam es, und das war für mich dann ganz besonders wichtig, zu dem Kontakt mit Professorin Erhard und Dr. Dagmar Herbrecht. Ich weiß nicht, ob sie hier ist. Jedenfalls Frau Herbrecht, Frau Erhard kann heute krankheitshalber nicht hier sein, was natürlich besonders bedauerlich ist. Das war natürlich für mich ganz wunderschön, nachdem mir klar war, so lange Jahre, dass endlich diese Diskussion in der BK dokumentiert werden müsste, dass ich da zwei Mitstreiterinnen gefunden habe und dass wir dann gemeinsam daran gearbeitet haben. Und auch dort ist ein reger Austausch weitergeblieben. Es ist für mich ganz besonders schön, dass auf diese Weise ich selber auf Trab gehalten wurde, weiterzuarbeiten und dass ich tatkräftig geblieben bin bis heute, trotz meines hohen Alters. Ich komme zum Schluss. Wer darum weiß, dass in der Vergangenheit einmal alles anders war, der kann die Gegenwart besser beurteilen und kann sich auch eher vorstellen, dass sich in Zukunft noch einiges ändern lässt. Den Studentinnen und Kolleginnen möchte ich noch ein Wort von Bernard Shaw mitgeben, das allerdings im Grunde für jeden Menschen von Bedeutung sein könnte. Das ist die wahre Freude im Leben, für einen Zweck gebraucht zu werden, den man selbst für groß hält. Alles gegeben zu haben, ehe man zum alten Eisen gehört, eine Naturgewalt zu sein, statt eines ständig leidenden Häufchens Elend, das sich darüber beklagt, dass die Welt nicht alles daran setzt, einen glücklich zu machen. In diesem Sinne möchte ich Ihrem Kollegium noch einmal herzlich danken, dass Sie mit Ihrem Entscheid für uns Theologin ein Zeichen der Hoffnung gesetzt haben. Und Ihnen allen möchte ich danken, dass Sie hier heute so zahlreich erschienen sind und damit auch bekunden, dass Ihnen die Theologinnenfrage nicht gleichgültig ist. Ganz besonders möchte ich aber unter Ihnen meine Weggefährtinnen und Weggefährten danken, die mich so lange begleitet haben und vieles mit mir erlebt haben. Ich sehe einige, mit denen ich nun schon fast 70 Jahre verbunden bin. Danke.